wie ich beim letzten Mal versprochen hatte, wollte ich ja das eigentliche Motivieren von Verkehr damit beginnen, dass ich mit Ihnen spreche über sogenannte makroskopische Modelle. Vielleicht schreibe ich das erstmal an die Tafel. Makroskopisch. Und die Idee dahinter ist tatsächlich so, dass das was Entgegengesetztes ist zu dem, was Sie unter mikroskopisch verstehen würden. Straßenverkehr haben, der ja eigentlich aus einzelnen Autos entsteht, so wie wir das auch in der Simulation gesehen haben. Und Sie wollen sich aber von der Vorlesung, von der Vorstellung trennen, dass Sie jedes einzelne Auto nachverfolgen, sondern sagen sich, sobald der Verkehr nicht genug ist, kann es doch sein, dass es sinnvoll ist, gar nicht die einzelnen Fahrzeuge anzugucken, sondern solche mittleren Polen, die zum Beispiel Verkehrsdichter, das ist dieses O, was hier eingetragen ist, hängt dann natürlich erstmal im Allgemeinen ab von Zeit und Ort. Zeit ist hier als X-Variable, Ort ist hier als X-Variable und Zeit als T-Variable angegeben. Und dann haben wir noch zwei Größen, die hier V und F heißen, wobei das ganz traditionell V ist einfach die Geschwindigkeit, die hängt auch von Zeit und Raum ab. Und F ist der Fluss, der Verkehrsfluss. Also wie viel schafft diese Abschesserstraße an Fahrzeugen pro Zeit? Und genannt wird es hier als Verflüssigung von Verkehr oder Verflüssigung der Fahrzeuge oder Verschmieren. Und das ist traditionell was, was nicht nur beim Verkehr gemacht wird und was dann immer makroskopisch genannt wird. Der Vorteil daran, oder woran auch ein bisschen diese Bezeichnung hängt, ist, dass man dann Größen hat, die beobachtet werden, weil sie tatsächlich messbar sind. Also man kann die Geschwindigkeit von einzelnen Fahrzeugen messen, daraus eine mittlere Geschwindigkeit machen. Und man kann die Dichte messen und man kann daraus den Fluss bestimmen. Oder man kann auch den Fluss messen und daraus die Dichte bestimmen. Deswegen nennt man diese dann makroskopische Größen. Also Grundidee des makroskopischen Modells ist also, der Verkehr fließt. Und das ist die wichtigste Eigenschaft, die das Modell wiedergeben soll. Und die beobachtbaren Größen im Modell sind die Dichte. Bekommt, wie in der Physik üblich, den Namen Rho. Wobei ich Sie herzlich einlade, das Rho zu schreiben, was Sie auch als Rho wiederlesen können. Mein Rho sieht so aus. Das hängt normalerweise ab von Ort und Zeit. Dann haben wir die Geschwindigkeit. Und in Wirklichkeit ist das natürlich so, wenn man zum Beispiel die Geschwindigkeit hier im echten Verkehr hätte mit verschiedenen Fahrspuren, dass man das gar nicht mit einer Größe angeben könnte. Man müsste also noch eine Richtung zu der Geschwindigkeit angeben. Aber in unserem verflüssigten Fließ gibt es halt eigentlich nur eine Richtung. Das heißt, man braucht bloß nur diese skalare Größe der Geschwindigkeit. Also so wie es im Prinzip auch der Tachometer am Auto anzeigen würde. Das ist die Geschwindigkeit, die zu unserem Fließmodell passt. Und eine wichtige Größe, die man auch beobachten kann, ist der Fluss. Und den nennen wir F. Und das ist nicht wirklich traditionell, aber es ist einfach der Anfangsbuchstabe vom F. Und für den Fluss hat sich nicht sowas schon durchgesetzt, wie die Dichte und die Geschwindigkeit. Um ein Modell aufzuschreiben, müssen wir einen Zusammenhang herstellen zwischen diesen beobachtbaren Größen. Und typischerweise sieht es so aus, dass wir die Gleichung oder mehrere Gleichungen aufschreiben. Also wir bestimmen einen Zusammenhang. Durch Gleichung. Und tatsächlich ist es so, dass diese beobachtbaren Größen, Dichte, Geschwindigkeit und Fluss nicht alle komplett unabhängig voneinander sind, sondern es eigentlich eher so ist, dass wahrscheinlich die Dichte so ein Parameter ist, den man beobachten sollte, weil sich an dem vieles anschließt, was im Verkehr passiert, weil nicht zum Beispiel die Geschwindigkeit von der Dichte abhängt und weil anschließend auch der Fluss berechnet werden kann als Geschwindigkeitsfeld mal Dichte. Das ist ein Zusammenhang, den kann man sich sehr leicht überlegen. Und der sagt sozusagen, ich brauche dann kein eigenes Gesetz mehr für den Fluss, sondern für den Fluss muss ich nur wissen, wie hängt zum Beispiel die Geschwindigkeit von der Dichte ab, das Einsetzen, und habe ich gleichzeitig auch das Gesetz für den Fluss. Makroskopische Modelle werden sehr gerne eingesetzt bei dichten Verkehr. Jetzt kann man sich natürlich auch den Standpunkt stellen, für nicht dichten Verkehr sind die Fragen auch nicht so richtig spannend. Das heißt, für eine richtige Einschränkung ist das jetzt nicht möglich. Und im Prinzip sind es zwei Fragen, die ich hier an den Vordergrund stellen möchte. Die erste Frage ist, wie lässt sich der Fluss maximieren? Das ist mehr so eine allgemeine gesellschaftliche Frage, wie kann ich Einfluss auf den Verkehr nehmen, so dass dann der Autobahnabschnitt möglichst effektiv genutzt wird. Die Frage ist auch, ob es überhaupt geht, aber man kann ja erst mal fragen. Und die zweite Frage, die jetzt mehr so die Frage ist aus der Simulation, die wir am Anfang gesehen haben, wie kommt das eigentlich, dass es immer mal so einen Stau aus dem Nichts gibt? Also wie entsteht Stau aus dem Nichts? Ich setze das Nichts mal so ein bisschen in Anführungszeichen, weil wir glauben ja schon an das Ursache-Wirkungsprinzip. Das heißt, es wird schon irgendeine Ursache geben, nur wir können die Ursache nicht naiv erkennen. Und deswegen erscheint es auch so, als ob der Stau ohne Grund entsteht. So, natürlich brauche ich Sie sicherlich gar nicht davon zu überzeugen, dass es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt, so einen Zusammenhang durch Gleichung aufzuschreiben. Und diese Modelle lassen sich auch alle begründen und motivieren. In der Regel ist es ganz gut, einfach mal mit dem einfachsten Modell anzufangen und dann zu gucken, wie weit das trägt. Und das einfachste Modell in dem Fall lautet wie folgt. Das ist sozusagen eine Art homogener Ansatz. Homogen meint hier, dass wir uns nicht so stark darauf fokussieren wollen, dass natürlich Dichte, Geschwindigkeit und Fluss sowohl von Zeit als auch vom Raum abhängen, sondern dass wir erstmal davon ausgehen, dass die Größen an und für sich in einem Zusammenhang stehen. Also zum Beispiel, dass die Geschwindigkeit ziemlich sicher von der Dichte in einer gewissen Art und Weise abhängt und dass wir nicht unbedingt in Raum und Zeit das auch nicht auflösen müssen, wenn wir das grundlegende Einsichten haben wollen. Das heißt, das einfachste Modell wäre, ich kann eine Formel angeben, die mir sagt, wie V, die Geschwindigkeit, von der Dichte abhängt. Und das heißt, die Aufgabe, ein Modell zu formulieren, beschränkt sich darauf, diese Formel zu finden und anzugeben. Das macht natürlich nur Sinn in dem ganzen Setting, was ich mache, aber im Prinzip ist es sozusagen vereinfacht, und idealisiert auf die Stelle, wo man dann verschiedene Modelle angeben kann, wie die Geschwindigkeit tatsächlich von der Dichte abhängt. Das soll natürlich möglichst eine realistische Beziehung sein. Also zum Beispiel sollte die folgende Beobachtung erfüllen. Das sind ganz wenige. Die erste Beobachtung ist, wenn nicht viel Verkehr ist, dann hat jedes Auto freie Fahrt. Das heißt, wenn meine Dichte gegen 0 geht, ich mag hier nicht schreiben, die Dichte ist gleich 0, weil die Dichte 0 ist, gibt es gar kein Auto, für das wir Modelle aufstellen müssen. Also es geht an den kleinen Dichten. Dann soll es so sein, dass das V ungefähr die maximale Geschwindigkeit ist. Und im Prinzip habe ich hier schon zwei Schritte auf einmal gemacht, weil ich nicht explizit aufgeschrieben habe, dass es natürlich aufgrund erstens physikalischer Gegebenheiten und zweitens aufgrund von Beschränkungen, die die Verkehrsregeln aufstellen, eine maximale Geschwindigkeit gibt. Also irgendwas zu betrachten, wo die Geschwindigkeit unendlich groß wird, das ist kein Modell, das realistisch ist, zumindest nicht für Autos. Und ohne jetzt darüber nachzudenken, wie diese maximale Geschwindigkeit im konkreten Kontext ist, wenn ich die einfach vormache. Und wir gehen davon aus, dass es einen Wert, den kennen wir. Die zweite Beobachtung ist, dass wenn die Dichte recht groß wird, und auch hier ist es so, dass es dafür im Prinzip eine obere Grenze gibt, weil wenn dann alle Autos sozusagen Stoßstange an Stoßstange aufgereiht sind, dann kann man es nicht mehr dichter packen. Das heißt, wenn Rho sich der maximal Dichte wert. Auch hier kann ich mir vorstellen, das ist eine Zahl, die ich vorher weiß. Dann wird die Geschwindigkeit gegen 0 gehen. Und die dritte Beobachtung, die jetzt nicht so eine richtige, so eine harte Beobachtung ist wie die beiden, aber letztendlich so eine Grundannahme ist und sich auch durch Daten stützen lässt, dass man sich vorstellt, dass zwischen diesem O zwischen 0 und O max und auch V zwischen 0 und V max der Zusammenhang mit Motoren bleibt. Das heißt, wenn O steigt, fällt das die Geschwindigkeit. Also die V ist mit Motoren. Okay. Wenn man den dazu brechen würde, das wirkt tatsächlich ein bisschen künstlich, dann müsste man eine gute Begründung dafür haben. Jetzt habe ich gesagt, das wäre schon das einfachste Modell, was man sich vorstellen kann. Da haben wir ja noch gar keinen konkreten Zusammenhang angegeben. Und für diesen konkreten Zusammenhang gibt es jetzt eine einfachste Möglichkeit. Deswegen steht jetzt hier nochmal einfachstes Modell. Und da schreibe ich vielleicht mal einfachstes. Einfachster Zusammenhang. Ich will den Zusammenhang so, dass ich mir eine lineare Funktion definiere, also linear in dem Rho, die zwei Eigenschaften hat, nämlich wenn das Rho 0 ist, ist die Geschwindigkeit maximal und wenn das Rho maximal ist, ist die Geschwindigkeit 0. Und das ist kein Hexenwerk. Da kommt nämlich raus, dass der Zusammenhang zwischen V und O Frage 1 minus, und dann muss ich das O normieren mit dem O-Max. Also in der Formel muss ich O durch O-Max teilen. Und das gibt eine Zahl zwischen 0 und 1, die ich von der 1 hier abziehe. Wenn ich das jetzt mit der maximalen Geschwindigkeit multipliziere, erreiche ich tatsächlich, wenn O O max ist, ist das hier 1 und das Ganze mit 0. Und wenn das O 0 ist, dann ziehe ich nichts ab und dann ist die Geschwindigkeit genau die maximale Geschwindigkeit. Wobei es eine lineare Funktion ist, ist sie natürlich auch monoton. Das heißt, das ist schon ein Modell, ein makroskopisches Modell für Verkehrsfluss. Jetzt gucken wir uns vielleicht mal an, weil die erste Frage wäre ja, wie kann man den Fluss maximieren, wie dann der Fluss aussieht. Das ist auch eine Funktion, die dann von Rho abhängt, obwohl hier erstmal steht, dass der Fluss von Rho und V abhängt, aber V ist ja auch eine Funktion von Rho, das heißt, ich kann F als Funktion Gedichte aufschreiben. Also ich benutze dieses hier bei O und V und erhalte dann 1 minus O geteilt durch O Max mal O mal V Max. So, das ist natürlich irgendwie eine ganz hübsche Formel. Sieht auch nicht zu kompliziert aus. Aber was kann man jetzt daraus ableiten als neue Erkenntnis für den Fluss? Also als erstes sieht man mal, dass es eine quadratische Funktion mit O ist. Vor dem quadratischen Term steht ein Minus. Das heißt, die Parabel ist nach unten geöffnet und hat damit ein Maximum irgendwo im Verlauf. Und am einfachsten ist es vielleicht, wenn ich das mal anzeichne, wie sich der Fluss in Abhängigkeit von O entwickelt. Dieser Zusammenhang zwischen dem Fluss und O ist auch tatsächlich in der Wissenschaft, die ja Verkehrsmodellierung und Verkehrssimulation ist, ein wichtiger und fester Arbeitsmittel und heißt deswegen dort das sogenannte Fundamentaldiagramm. Also fundamental, das ist schon ziemlich tief in die Wichtigkeitskiste gegriffen. Ja, nach Geschwindigkeit ist, was auch immer das Ziel dafür. Dichte ist vielleicht eher so ein Ding, dass wir zwar vage uns vorstellen können, aber wenn es ums Messen geht, haben wir da nicht so viel Erfahrung damit. Das heißt, wenn ich dafür sorgen will, dass zum Beispiel auf dem Autobahnabschnitt, in dem sonst nichts weiter Schlimmes los ist, außer dass es der Verkehr ist, möglichst viele Fahrzeuge in einer bestimmten Zeiteinheit den Autobahnabschnitt verlassen können, muss ich dafür sorgen, dass die Autofahrer langsamer fahren. Das heißt, bei dichtem Verkehr sorgen Geschwindigkeitsbegrenzungen für besseren Verkehrsfluss. Und gemeint ist hier natürlich bei besser für. Im Prinzip ist das auch die theoretische Begründung, warum diese Systeme, wo man dann auf Autobahnabschnitten, die halt traditionell dicht gefahren sind, zum Beispiel zum Berufsverkehr oder an Freitagen oder an Sonntagen, wo ja dann die LKWs schon nicht mehr dabei sein dürfen, aber trotzdem die Autobahn dann noch voll ist, solche fest installierten Anlagen gibt, die auf der Straße messen, wie dicht ist der Verkehr, und wenn der Verkehr immer dichter wird, fangen die an, Verkehrsgeschwindigkeitsbeschränkungen einzubinden. Auf den Autobahnen fängt es dann meistens mit 120 an, als erste Schranke, um Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten. Wenn sich alle dran halten, das ist okay. Und dann wird es halt immer weiter gedrosselt, wenn die Verkehrsdichte immer größer wird. Ich meine, die Autos bringen das dann auch schon fertig, sich selber zu drosseln, wenn sie sich dann nicht an die Verkehrsrichtlinien halten. Aber wenn man sozusagen im Ideal alle sich dran halten würden, würde das tatsächlich dazu führen, dass der Verkehrsfluss optimiert ist. Jetzt kann man an dem Fundamentaldiagramm noch eine zweite Beobachtung machen, die vielleicht auch nicht so offensichtlich ist, wie die Beobachtung, dass der maximale Fluss für so eine kleine Geschwindigkeit und eine kleine Dichte angenommen wird. Nämlich, was immer für einen Verkehrsfluss ich realisieren will, dann nenne ich das einfach mal hier Sternchen. Das ist jetzt eine bestimmte Zahl an Fahrzeugen pro Kilometer. Dann gibt es zwei Realisierungsmöglichkeiten. Einmal mit einer kleineren Dichte. Dann nehmen wir hoch 1. Und auf meiner Großskala links und eine größere Dichte, also 2, weil das ein bisschen näher an dem Maximum liegt, was das rechte Ende meiner Skala ist. Das heißt, wenn ich so eine Art Steuerung mir vorstellen würde, ich möchte einen bestimmten Verkehrsfluss erreichen, müsste ich versuchen, auf entweder diese Dichte mit der zugehörigen Geschwindigkeit oder diese Dichte mit der zugehörigen Geschwindigkeit zu kommen. Und natürlich wäre es für die einzelnen Verkehrsteilnehmer irgendwie angenehmer, wenn man das hinkriegt, hier mit der kleinen Dichte und der großen Geschwindigkeit, weil dann die einzelnen Verkehrsteilnehmer schneller dürfen. Im Verkehrsgeschehen ist es aber üblicherweise so, dass alle versuchen, möglichst schnell zu fahren, was dazu führt, dass die Dichte in den belasteten Autobahnabschnitt groß wird und dann immer diesen optimalen Punkt schon überschreitet, bevor überhaupt eingegriffen wird oder bevor das System anfängt zu oszillieren, zu zappeln und zu blöd zu verhalten. Das heißt, in aller Regel werden die Einwirkungen eher von dieser Seite hier kommen. Das heißt, dass man dann doch mit dieser hohen Dichte arbeiten muss und der kleineren Geschwindigkeit. Was eigentlich doof ist. Kann man aber nicht ändern, wenn man sozusagen direkt hier ablesen. So, eine Kritik an diesem Modell. Also, es gibt natürlich ganz viele Vorteile davon. Der erste Vorteil ist, es ist ziemlich einfach und übersichtlich. kann verschiedene Sachen schon machen, ohne allzu viel zu rechnen. Und großer Vorteil ist, dass man halt unmittelbar einsieht, dass mit sozusagen Einschränkungen in der Geschwindigkeit auf den Fluss Einfluss genommen werden kann. Dabei ist das ja wirklich noch ein ganz, ganz einfaches Modell. Aber die Hauptkritik an dem Modell ist halt, wenn man sich Werte anguckt über den Verkehrsfluss und Verkehrsdichte, ist es halt in aller Regel nicht so, dass der optimale Wert für die Dichte genau auf der Hälfte zwischen 0 und der maximalen Dichte liegt, sondern an einer anderen Stelle. Lustigerweise ist es sogar eher näher an der 0 als eher näher an dem maximalen Hoch, was man, also ich weiß nicht, das Bauchgefühl ist immer so, als müsste besonders viel durchgehen, wenn die Dichte hoch ist, aber anscheinend ist tatsächlich diese höhere Geschwindigkeit hier was mehr zu tragen kommt. Das heißt, wenn man Daten hat, ist es eigentlich eher so, dass diese optimale Dichte eher wieder ein bisschen weiter links liegt und nicht weit in der Mitte. Und das ist auch eine Hauptkritik an dem Modell. Das ist also unrealistisch. Dass die optimale Dichte die Hälfte der maximalen Dichte ist. Da kann man jetzt kurz schlussfolgern, dass wahrscheinlich dieses lineare Modell zu einfach ist. Lineare Modell, damit meine ich jetzt den Zusammenhang, den ich hier oben aufgeschrieben habe, zwischen der Geschwindigkeit und Rho. Ja, weil das ist ja wieder so eine lineare Funktion von V, die so gestrickt ist, dass es die richtigen Endwerte annimmt. Das lineare Modell zu einfach. Und um realistischere Modelle zu bekommen, kann man verschiedene Wege einschlagen. Um eine Tafel zu schreiben, kann man auch verschiedene Wege einschlagen. So, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen Platz haben. Also für realistischere Modelle. Ich möchte das mal so in zwei Sorten aufteilen. Ich nenne das aber einfach mal Sorte, auch wenn das gar kein mathematischer Aufgabe ist. Das sind Sorte 1. Sorte 1 wäre so, dass ich prinzipiell an diesem homogenen Zusammenhang gerne noch ein bisschen länger festhalten will, weil der mir das Leben so leicht macht. Aber mich davon trenne, den Zusammenhang zwischen Rho und V als linear zu verbinden. Und das heißt, ich nehme hier nicht lineare Beziehungen an, oder Zusammenhänge habe ich sie genannt, zwischen V und Rho. Bei nicht-linear ist das natürlich auch ein großer Zug von Möglichkeiten. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, weil wir in der ganzen Modellierung doch noch sehr an der Linearität von unseren Modellen hängen, weil wenn wir das aufgeben, gehen so viele gute Eigenschaften verloren. Das heißt, muss schon sehr großer Leidensdruck dafür da sein, um das aufzugeben. Und dann ist aber so, wenn man dann sich davon trennt, dann kann man halt in ganz viele verschiedene Richtungen losgehen. Also natürlich kann man zum Beispiel erstmal hergehen und sagen, man ist quadratisch oder kubisch, also irgendwie polynomial anders und hat dann immer mehr Parameter, die man für das Modell braucht. Ja, weil bei der linearen Funktion braucht es halt nur den Anstieg und da, wo es halt die Achse schneidet. Für quadratische Funktionen brauchen schon mindestens ein Parameter mehr, für kubische noch ein mehr und so weiter. Und dann ist auch immer so, selbst wenn man dann viele Daten hat und man würde versuchen, da so ein Polynom durchzulegen, dann eiert das so durch die Welt und zeigt wirklich nicht das, was man erwartet als einen Zusammenhang, sondern man erwartet so einen Zusammenhang, wo man so eine Linie durchziehen kann. Das heißt, bei Polynomen ist dann wahrscheinlich auch, bei quadratisch oder Kub ist spätestens Schluss und alles, was da drüber ist, ist keine richtig gute Idee, sondern nur so ein bisschen Unrechnerei. Aber man kann natürlich auch noch alle möglichen Gesetzmäßigkeiten aufstellen, wo im Exponent die Sachen aufgeschrieben sind. Und ich werde dann gleich zwei Sachen vorschlagen, wo das eine halt quadratisch ist und das andere mit Exponenten spielt. Und habe damit auch wieder nur zwei Beispiele gezeigt, wo man auch noch andere Beispiele haben könnte. Die zweite Sorte, also zwei. Vielleicht stelle ich das direkt hier dazu, also nicht binäre Beziehungen zwischen V und O, aber homogen. Also die Homogenität möchte ich nicht aufgeben. Und dann ist auch klar, was die zweite Sorte ist, das ist nämlich die, wo man dann doch inhomogen werden muss. Das heißt, ich brauche dann Gleichungen. Also die ist Raum und Zeit, Abhängigkeit von x und t, bleibt im System. Ja. Da kann man sich auch schon mal erschrecken, weil das macht natürlich die Welt noch ein ganzes Stückchen weiter auf. Und was relativ klar ist, wenn man so ein bisschen Modellierung schon gemacht hat, ist, dass das automatisch zu einer Sorte von Gleichungen führt, die das Niveau von Studierenden auf alle Fälle übersteigt. Und das übersteigt auch das Niveau von unseren Studierenden, jetzt kurz vom Bachelor, weil es nämlich immer unweigerlich auch tatsächlich von Zahlengleichungen führt. Schreibt mal den Begriff hin. Das ist hier Differentialgleichung. Ich kürze immer Differentialwerte gerne so DGL ab und mache dann die Mehrzahl so als ja das Wort. Ich spreche das aber trotzdem Differentialwerte aus. Und ich möchte Ihnen von beiden was zeigen. Weil ich denke, auch wenn ich nicht erwarten kann, dass Sie eine Patientin von Zeitgleichen lösen oder auch in aller Kompliziertheit verstehen, kann man doch sehr gut sehen, wie die Ideen sind, die dazu führen und was eigentlich mal eingesteckt wird. Und dann kann man auch verstehen, was da an Informationen rauskommen kann. Gut. So, zur Sorte 1. Wollte ich gerne noch zwei Beziehungen vorschlagen, die einerseits naheliegend sind und andererseits auch tatsächlich benutzt werden. Und zwar einmal quadratisch. Ja, ich schreibe es in den A. Quadratisch. Das heißt, ich habe eine Gesetzmäßigkeit, die ich V aus O rechnen kann, die irgendwie so aussieht. 1 minus ein Parameter, den ich hier Alpha nenne. Der wird mit O multipliziert. Und dann wird nochmal was dazu addiert in der Größenordnung O Quadrat und wird mit dem Parameter Beta multipliziert. Und das Ganze multipliziere ich mit V Max. Dass ich dann wieder die Chance habe, dass ich tatsächlich für Null dichte, genau vor mir zu erreichen, egal sogar wie ich die Parameter wähle. Und so wie ich das jetzt aufgeschrieben habe, hat es einen gewissen Unterschied zu dem Modell, was ich vorhin aufgeschrieben habe, weil hier habe ich eben direkt das fertige Gesetz angegeben und habe dann hinterher gesagt, das ist linear. Und hier habe ich eigentlich erstmal nur den Ansatz aufgeschrieben, weil wenn ich das quadratisch haben will, muss ich natürlich das Alpha und das Beta noch angeben. Und da habe ich mich im Moment noch mit dem gedrückt. Also die Parameter Alpha und Beta. sinnvoll gewählt. Und da es zwei Parameter sind, ist auch relativ naheliegend, dass es wahrscheinlich zwei Beziehungen sind, die wir brauchen, um die Parameter festzulegen. So, eine Beziehung von unseren Beobachtungen hier, haben wir ja schon festgelegt, also wenn das Rho 0 ist, dann ist der maximale Fluss erreicht. Da ist der Ansatz schon so, dass das passt. Aber der zweite, dass wenn das Rho mit Maximum zustimmt, dass dann die Geschwindigkeit auch 0 wird, das ist jetzt automatisch so noch nicht gegeben. Das heißt, das wäre schon meine erste Bedingung, die ich an mein Alpha am Beta stellen muss. Und wenn ich das als Gleichung aufschreibe, sieht das so aus: 1 minus Alpha mal Rho Max. Ich setze einfach für Rho das Maximum ein, plus Beta mal Rho Max Quadrat. Jetzt habe ich das so nach dem Sorte geschrieben, dass man es schon fast nicht mehr lesen kann. Sollte dann möglichst 0 werden. Ich mache hier mal so ein Ausrufezeichen drüber, weil sozusagen der Bestimmungsgleichung ist für Alpha und Beta. Und dann würde ich die zweite Beziehung ganz gerne dazu benutzen, dass ich Einfluss nehmen kann, wo das optimale Rho ist. Aber das war ja der Hauptkritikpunkt, warum wir vom linearen Gesetz weggehen wollten und uns jetzt ein quadratisches ausgesucht haben. Also das ist sozusagen die erste Beziehung, also die zweite Beziehung. Wenn ich sage, Rho optimal ist bekannt, also jetzt ein möglicher Ansatz, kann ich zum Beispiel irgendwie aus den Daten wissen für typische Autobahnabschnitte. Dann muss es eine Lösung sein für das F-Opt. Das ist jetzt sehr verkürzt ausgedrückt, weil ich das in meinem Fach verstanden habe. Aber was dahinter steckt, ist, ich habe ja eine Beziehung für das F, auch wenn die jetzt im Moment noch gar nicht an der Karte stehen. Aber ich habe hier im Prinzip das V dastehen, das muss ich auch mit Rho multiplizieren, dann habe ich die Beziehung für F. Und jetzt will ich wissen, wo das F maximal wird. Ich habe es jetzt hier optimal genannt. Und eine Möglichkeit ist, die Ableitung von dem F auszurechnen als Funktion von Rho, diese Ableitung 0 zu setzen und zu überprüfen, an welchen Stellen das der Fall ist, dann sollte dann möglichst dieses optimale Rho rauskommen. Und die Vorgehensweise hier ist halt ein bisschen anders, als man das normalerweise macht, weil da will man mal das Optimum von Rho finden. Hier wissen wir das Optimum von Rho schon, aber wir wollen die Parameter Alpha und Beta bestimmen, die dafür sorgen, dass auch wirklich das Rho-Optimum, das F-Optimum bestimmt. So, das Ableiten ist hier besonders einfach, weil Sie müssen das einfach nur nochmal mit Rho multiplizieren, also hier Rho, hier haben Sie Rho Quadrat und Rho mit 3. Das heißt, Sie haben als Beziehung 1, als Ableitung von Rho, dann von dem Quadrat hier haben Sie 2 Alpha Rho und von dem Rho hoch 3 hier haben Sie 3 Beta Rho Quadrat. Und dann setze ich das optimale Rho ein. Und dann muss auch das 0 sein. Und dann habe ich zwei Beziehungen. Die Beziehungen sind, aus denen ich dann Alpha und Beta bestimmen kann. Und tatsächlich, man kann ja nicht sicher sein, wenn man wirklich zwei Gleichungen aufstellt, dass es auch zwei unterschiedliche Gleichungen für Alpha und Beta sind. Und dass man auch wirklich zwei Lösungen dafür findet. Aber hier sieht man schon, dadurch, dass das Alpha mit dem Rho vorkommt und hier ist das 2 Alpha mit dem Rho und das Beta ist hier allein, hier sind sogar 3 Beta, sind das also auf alle Fälle zwei Gleichungen, die zwei verschiedene Zusammenhänge beschreiben und man kann da Alpha und Beta draus bestimmen. Dieses V Vorgehen, das klingt erstmal ziemlich vernünftig. Also es klingt zumindest vernünftig unter der Motivation, die ich gegeben habe. Wenn ich gerne einen zusätzlichen Parameter haben will, der mir hilft, dieses Optimum in meiner Gesetzmäßigkeit hin und her zu schieben, dann ist sozusagen der quadratische Ansatz eigentlich gerade recht, weil ich da genau diesen einen Parameter mehr habe. Und dann suche ich natürlich auch Parameter gerade zu, dass ich das auch einbauen kann in mein System. Das hat allerdings einen bisschen doofen Nachteil. Ich kriege ja dann quadratische Funktionen für V. Und da ist im Allgemeinen der Zusammenhang halt nicht mehr so monoton, sondern das Fundamentaldiagramm sieht dann eventuell, also es kommt immer ein bisschen auf die Parameter an. Das ist nicht sozusagen zwangsläufig so, aber ich muss damit rechnen. Ich setze jetzt hier einfach mal das Optimale noch ein, an eine bestimmte Stelle. Das ist das F nur noch. Dass das hier so schreibt, auch das Optimale ist. Dann fällt es hier unter 0 und mir hat sich dann hier von unten. So, das ist kein monochromer Zusammenhang. Und das sieht auch nicht so aus, als ob das was Vernünftiges wäre. Man kann das noch ein bisschen anders machen, sozusagen diese Optimalitätsbedingung anders eingeben, dass es nicht ganz so krass aussieht. Aber darauf wollte ich mich jetzt nicht noch kaprizieren, weil sozusagen die Grundidee haben Sie hier gesehen und dass es so Probleme der Monotonität gibt, das ist allen quadratischen oder noch höheren Modellen eigen, das liegt einfach an dem Ansatz. Ich wollte Ihnen lieber noch einen anderen Ansatz zeigen. Ich habe das gesagt, sollte ich vielleicht auch mal eine Tafel schreiben, das Problem und die Kritik ist, dass dieser Zusammenhang V so gewöhnlich nicht monoton ist. Und das sieht nicht so vernünftig aus. Deswegen versucht man es mit anderen Modellen, die jetzt nicht in dieser linear, quadratisch, kubisch Variante gehen, sondern mit anderen Experimenten arbeiten. Und ein Beispiel, was ziemlich gut funktioniert, ist, also ich nehme wieder 1 minus Rho durch Rho Max. Das ist ja eigentlich immer das, was dafür sorgt, dass es zwischen der 0 und der maximalen Dichte das richtige Verhältnis habe. Das heißt, auf diesen Term sollte ich nicht verzichten. Ich hätte gerne wieder 2 Parameter, wenn ich das gut einrichten kann. Und ein Parameter spende ich dafür, dass ich das hier gewichten kann. Und ich nehme dieses Rho geteilt durch Rho Max hoch einen unbekannten Parameter Alpha und ziehe es dann erst von 1 ab. Kann ich da so ein bisschen tunen, wie wirklich der Einfluss der Dichteänderung ist auf die Geschwindigkeit. Und dann kann ich auch diese Geschwindigkeit, die dann da rauskommt, aufgrund der Dichteänderung nochmal skalieren mit dem Exponenten Beta. Ich habe also jetzt da stehen, Klammer auf 1 minus, Klammer auf, Rho durch Rho Max, Klammer auf, Klammer zu, hoch Alpha, Klammer zu, Beta. Und das Ganze dann auch multipliziert mit Rho Max. Charakteristik davon ist, dass die Geschwindigkeit halt nicht direkt, ist nicht direkt proportional zu Dichteänderung. Das ist ein bisschen gedämpft gekoppelt. Sorgen, so wie das andere Modell auch. aber für unser quadratisches Modell konnten wir sozusagen diese Parameter aus zwei Gleichungen bestimmen, die wir halt geeignet aufgestellt haben, damit unsere Beobachtungen erfüllt werden. Aber das geht jetzt hier nicht. Das heißt, was Vor- und Nachteil ist. Der Vorteil ist nämlich, dass ich mir jetzt Messdaten hernehmen kann und kann das Modell an die Messdaten führen. Also Alpha und Beta müssen auf Messdaten gewonnen werden. Man braucht dann auch mathematische Verfahren, wie man aus den Messdaten überhaupt diese Parameter bestimmen kann. Deswegen, ich schreibe das jetzt am besten auf. Dazu braucht man mathematische Verfahren. Und ich gebe Ihnen mal eine Idee davon. Und zwar, was man hier hat, also die Leben. Hier die Messdaten als eine Menge von Größen, die wir uns paarweise vorstellen können, als für eine bestimmte Dichte durch rote Länder. Stelle ich fest, dass ein bestimmter Fluss vorliegt, den ich F nenne. Das ist immer so paarweise zusammen zu einem X-Wert zu Y-Wert, hier ist der X-Wert der Dichte und der Y-Wert ist der Fluss. Und je nachdem, wie viele Messdaten ich habe, habe ich jetzt angenommen mal große Paare von Größen gesucht. Ist nun aber im Zusammenhang, also eine Funktion f von O, in dieser Form halt, mit Alpha und Beta. Ich möchte jetzt nicht nochmal kopieren, weil die ja auch nicht daneben steht. Also das F von Rho ist jetzt dieses 1 minus 2 durch Rho Max hoch Alpha, insgesamt mit Beta, V Max mal Rho. Sodass möglichst kleine Fehler zu den Messdaten kommen. Brauche ich ein mathematisches Verfahren, dass ich mir den Prozess, dass ich zum Beispiel hier irgendwie, das sind meine Messdaten, das ist hier Rho, das ist hier F und das sind die Rho, I und F, I in dem Koordinatensystem aufgetragen. Und den Zusammenhang gerade kann ich jetzt gar nicht skizzieren, aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt hier einen linearen Zusammenhang, den ich vermute, dann würde ich gleich nach dieser Linie suchen, die ich hier so durchlegen kann, dass die Fehler, die diese Punkte, die nicht auf der Linie machen, minimal sind. Und dadurch sollte diese Linie eindeutig festgelegt sein. Und das ist natürlich ein mathematisches Problem, was man mit verschiedenen Methoden lösen kann. Und am klassischsten ist seit Gauss die Fehlerquadratmethode. Also konkret, ich habe gemeint, das ist mit den Fehlern minimal konkret. Soll Summe über den Funktionswert, den der Messwert hier vorgibt, von dem Wert, den meine Funktion ausspuckt, an der Stelle, zu dem Messwert gehört. Also der Fehler an und für sich wäre ja schon der Betrag davon. Aber es hat keine guten Eigenschaften, dieses Maß, deswegen vertritt man es noch. Und geht dann durch alle Messpunkte durch, also von I gleich 1 bis N. Das soll minimal werden. Ist. Das sind jetzt hier ganz konkrete Daten, die ich aus dem Umgangsprogramm großgezogen habe, um Ihnen zu zeigen, weil das nicht so richtig sinnvoll an die Tafel zu bringen ist. Wie Sie da in der Beschriftung schon ansehen können, sind diese grauen, sind tatsächlich diese Punktwolken, die ich hier auch skizziert hatte. Und Sie sehen schon, dass das zum Beispiel für kleine Dichten hier ganz schön stark variiert. Da gibt es eine richtige verschmierte Punktwolke. Aber an der Stelle, wo es um die Flüsse geht, ist das schon ein bisschen besser aufgelöst. Und da sieht man, dass man Alpha und Beta tatsächlich so anpassen kann, dass hier so eine Funktion entsteht, die unserer quadratischen Funktion vom Anfang ziemlich ähnlich sieht, nur dass das Optimum näher an eine kleine Dichte geschoben ist und hat dann hier so einen auslaufenden Schwanz, der also gegen Rho-Max schon etwas länger sehr kleine Flüsse generiert, das heißt also auch extrem kleine Geschwindigkeiten. Und die Anpassung auf dem Stück ist ziemlich gut. Hier ist es noch okay und hier ist es dann irgendwie nicht mehr so toll. Das heißt, mit diesen Sachen kann man tatsächlich arbeiten. Sehr schön. Ich lasse Sie mal das Bild einen Moment angucken und halte mal fest, was jetzt auf der Tafel steht. Und dann habe ich ein bisschen Platz, damit wir uns auch noch sehen, Sachen verwenden können, die man jetzt macht, wenn man sich von diesem homogenen Ansatz komplett trennt und versucht, die Auflösung in Zeit und Raum nicht wegzuschmeißen.
Sorge
Also in Anlage 2 müssen wir zugeben, dass die Geschwindigkeit ist natürlich immer noch eine Funktion von der Dichte, das ist ganz klar. Aber wir können nicht in Abrede stellen, dass das halt in Zeit und Raum, in Zeit und Raum eventuell variieren kann. Ich schreibe den Begriff Inhomogen nochmal dazu, weil wir den ja zusammen umzuhalten benutzt haben. Wissen ist die Frage, wie man dann vorgehen kann. Also für diese, was ich homogenen Ansatz genannt hatte, wo ich nach einem Gesetz gesucht habe, was die Geschwindigkeiten, Abhängigkeiten und der Dichte ausdrücken kann, bin ich halt bei diesen allgemeinen Beobachtungen ausgegangen. Natürlich, diese allgemeinen Beobachtungen sollen jetzt auch noch erfüllt sein, aber das ist zu wenig Information, um auch irgendwie so eine Gleichung zu kommen, wo auch noch in Zeit und Raum Abhängigkeiten berücksichtigt werden können. Und ein grundlegendes Prinzip, was in der Mathematik an ganz vielen Stellen angenommen wird, was extrem hilfreich ist und was auch so eine Physik führt, die vernünftig ist, ist zu schauen, was sind eigentlich Größen, die sich in dem Prozess nicht ändern. Das nennen wir dann immer Erhaltungsgrößen. Und die Gesetzmäßigkeiten dazu sind Erhaltungsgesetzmäßigkeiten. In unserem Fall mit dem Verkehr ist es eigentlich gar nicht so schwierig, weil wenn ich mir einen Abschnitt der Autobahn angucke, verschwinden die Autos im Durchverkehr, sondern bleiben eigentlich alle da. Und das Einzige, was halt passiert, solange es so ein bisschen eine Einfahrt und eine Ausfahrt gibt, kommen halt Autos rein, die kann ich zählen. Und es fahren Autos raus, kann ich auch zählen. Und dazwischen passiert in dem Verkehr nichts, was dazu führt, dass sich irgendwie die Zahl der Autos ändert. Und jetzt habe ich natürlich gesagt, so mikroskopisch wollen wir uns das da gar nicht angucken. Wir wollen ja gar nicht nach den Autos gucken, sondern wir wollen das makroskopisch angucken, die Dichte. Aber man kann das tatsächlich übertragen. Jetzt schreibe ich das erstmal hin, also die Grundlage ist, dass die Anzahl der Fahrzeuge konstant bleibt. Und ich kürze Fahrzeuge einfach mal so ab. Konstant. Und ich nenne die Anzahl der Fahrzeuge hier N, weil wir ganz häufig N als eine Anzahl nehmen. Und das ist halt sozusagen örtlich konstant, aber nicht die Zone der Zeit. Vielleicht mache ich es noch ein bisschen konkreter, damit man sich vorstellen kann, dass die Anzahl der Fahrzeuge konstant im Autobahnabschnitt der von A nach B geht. Ich schreibe das hier als so ein Intervall. Das linke Ende vom Intervall heißt A, das rechte Ende vom Intervall heißt B. Und jetzt schreibe ich hier als Abkürzung dafür einfach T. Ich habe so ein bisschen die Angewohnheit, meine T's immer verschieden zu schreiben. Das ist hier so ein ausgesprochenes gedrucktes T, das ist ja so ein schlanklich vom Schreibstoff durchgebliebenes T, aber das sind alles dieselben Ts, da müssen Sie nicht viel weiter interpretieren. So, jetzt ist das in der makroskopischen Sicht so, dass wir diese Anzahl der Fahrzeuge natürlich nicht durch Zählen herausfinden, sondern indem wir uns die Dichte angucken. Das ist eine Funktion im Ort und Zeit. Und dieses Zählen aller Fahrzeuge ist ein Integrieren über die Dichte. Vom linken Ende des Abschnitts zum rechten Ende, also von A nach B, in Bezug auf den Ort. Deswegen steht hier mit X. Und wenn Sie keine Integralsätze sehen haben, stellen Sie sich das einfach als eine Summe vor. Im Prinzip ist das genauso, wie wenn Sie eine Masse bestimmen wollen, dann müssen Sie auch die Dichte multiplizieren mit dem Volumen. Und wenn halt die Dichte nicht gleichmäßig in den Nullen verteilt ist, dann kann man das halt nicht so einfach multiplizieren, sondern muss das immer so ein bisschen gewichten. Und das kann man dann sehr schön ausdrücken, halt, indem man diese Summe gewichtet bildet und das von A nach B integriert. Aber da steht nichts anderes, als dass wenn ich sozusagen alle Dichten zusammen betrachte, dann ist das eine feste Größe, die eigentlich gleich bleiben sollte. Also durch den Verkehr nicht geändert wird. Nein, natürlich, ab und zu gibt es dann mal einen Unfall und dann wird dann mal ein Auto rausgenommen, aber das ist nicht die Situation, die wir jetzt betrachten wollen. So, jetzt ist die Frage, wenn ich das ändere, also wenn ich eine zeitliche Änderung davon hätte, von n, dann schreibe ich diese zeitliche Änderung, das ist halt die Schreibweise, die in der Mathematik üblich ist. Mit so einer partiellen Ableitung nach t. Und wenn Sie schon Ableitung ausgerechnet haben, ist das nichts anderes als eine Ableitung, die Sie auch ausrechnen können, wenn Sie einfach das n als Funktion von t haben. Nur hier gibt es ja mehrere Variablen, das heißt, da muss man dazu sagen, für welche Variable man jetzt die Ableitung ausrechnen will. Das heißt, wenn ich jetzt hier zeitliche Änderungen von n ausdrücken will, benutze diese Formel dazu, heißt das nichts anderes, als dass die zeitliche Änderung von n ausgedrückt werden kann als das Integral über die zeitliche Änderung von rho. Weil diese Integration in der im Raum überhaupt nichts weiter damit zu tun hat. Das heißt, die zwei Sachen, die sind komplett unabhängig voneinander und diese Änderung kann einfach unter das Integral wandern. Da haben wir jetzt noch nicht so krass viel gelernt, aber das wird interessant dadurch, dass das nur eine Möglichkeit ist, diese zeitliche Änderung von dem Ende anzugucken. Weil andererseits, wenn man das sozusagen jetzt nicht einfach so formelgebunden anguckt, wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe, sondern wenn man sich anguckt, wo kommen denn überhaupt Änderungen her? Andererseits sind es Änderungen. Für diese Zahl der Fahrzeuge, also für N-Fahrzeuge. Nur möglich durch Auf- und Abfahrten. An den Enden unserer Strecke. Also in A und B. Die Vorstellung ist halt, dass an der Stelle A fahren halt deutlich den Abstand rein und an der Ende von dem Abschnitt B kommt wieder weiter raus. Und durch das Verkehrsgeschehen ist halt bestimmt, an welchem Zeitpunkt auch wie viele da rausfahren. Mathematisch kann ich das auch sehr gut beschreiben, zum Beispiel über den Fluss. Das heißt, die Änderung. Der Gesamtmasse aller Fahrzeuge oder Anzahl der Fahrzeuge muss genau sein, was in A reinfährt. Das ist der Fluss zu dem Zeitpunkt T an der Stelle A. Und das kommt dazu. Und weg geht alles das, was an der rechten Seite wieder rausfährt. Das heißt, wir haben jetzt zwei Ausdrücke für die Änderung der Zahl der Fahrzeuge. Und ich könnte jetzt das hier mit dem Gleichheitszeichen anfügen. Also diese Integralsumme über die zeitlichen Änderungen in der Dichte Man muss sich genau ausbalancieren mit den Autos, die auffahren in A und abfahren in B. Und die interessante Information ist tatsächlich diese Gleichung hier. Und nicht mehr, dass das entstanden ist über unsere Bilanz, die wir gezogen haben für die Anzahl der Fahrzeuge. Richtig übersichtlich für die Beziehung, wenn ich ausnutze, dass ich hier im Prinzip die Werte habe am Anfang und am Ende meines Intervalls für diese Plusfunktion, kann ich nämlich auch ausdrücken. Im Moment kriege ich mal so ein bisschen das Gefühl, ich kann das verkompliziert ausdrücken, auch über ein Integral, weil das, was hier steht, sind ja Größen, die Sie dann mit einer Schulbildung nach Klasse 8 verstehen können, weil das einfach Funktionen sind, die hängen irgendwie von Parametern ab, das haben wir schon gesehen. Und jetzt will ich es schon mal ausdrücken. Aber ich kann das halt ausdrücken als ein Integral. Muss ich dann Platz lassen für ein Minus. Von A nach B hätte ich es nämlich auch gerne, so wie das Integral hier vorne. Und so wie es da steht, wäre es erstmal also von B nach A, deswegen muss ich es hier mit Minus schreiben. Der Änderung im Ort, also die partielle Ableitung nach X, von der Plusfunktion. Und diese Bilanz kann ich ziehen, egal wo ich diesen Abschnitt mir wähle. Immer wenn da keine weiteren Auf- und Abfahrten sind, was also sozusagen die stille Annahme war, weil ich mich jetzt nur für das Verkehrsgeschehen interessieren will, habe ich das die Summe über die Änderung der Dichte in der Zeit, genau der Summe über die zeitlichen und die räumlichen Änderungen in der Fluss sein muss. Und dann ist es gar nicht nötig, dass ich das unbedingt aufsummiere, sondern das muss sogar an jedem Punkt erfüllt sein, ne, weil ich das sozusagen so immer schieben kann und kann dann mathematisch beweisen, dass daraus. Das heißt, es sind die sogenannte Verkehrsgleichung oder Transportgleichung. Die sehr einfach ist. Nämlich die zeitliche Änderung der Dichte. Ich lasse jetzt mal die Elemente x und t weg, damit es noch einfacher zu erfassen ist. Plus die örtliche Änderung des Flusses ergänzen sich zu Null. Für alle Zeiten und alle Orte. So, und auch das ist ein Modell, was ich benutzen kann, um Verkehr zu simulieren und besser zu verstehen. Das ist voll das schöne Modell und voll ästhetisch und das fällt auch stark in mein eigenes Fachgebiet rein. Deswegen fallen hier jetzt gleich zwei Sachen auf, die ich Ihnen jetzt einfach mal mitteile, als Bemerkung. Was man für solche Gleichungen immer braucht, und das ist auch physikalisch voll vernünftig, ist, dass man natürlich auch dazu sagen muss, erstens, wie fange ich überhaupt an? Weil jetzt, wenn ich nicht weiß, wie der Anfangszustand ist, kann ich auch nicht bestimmen, wie sich aus dem Anfangszustand was entwickelt. Aber das ist fehlen. In unserem Modell noch Anfangsbedingungen oder die Anfangsbedingungen. Und weil es auch hier um Änderungen im Ort geht, brauchen wir auch Vorschriften für A und B. Die sind heißen Randbedingungen. Mehr oder weniger offensichtlich. Aber was hier auch noch fehlt, wenn ich da etwas wirklich eine Beziehung machen soll, mit der ich was ausrechnen will, dann brauche ich natürlich vorher noch eine Gesetzmäßigkeit für den Fluss. Ja, wenn ich nicht weiß, wie der Fluss von der Dichte abhängt, habe ich eine Gleichung für zwei komplett voneinander unabhängig lebende Dinger, was natürlich auch gar nicht stimmt, aber was auch mathematisch von mir überhaupt nicht sinnvoll ist. Jetzt fehlt nämlich außerdem noch f als Funktion von O. Weil nur wenn ich die habe, diese Beziehung, dann kann ich das hier einsetzen und dann habe ich hier eine Gleichung, wo das O einmal mit zeitlichen, einmal mit örtlichen Ableitungen drinsteht, die sich dann gegenseitig aufheben sollen. Aber das ist eigentlich voll klasse, weil was man jetzt machen kann, wenn ein Dichtfluss einfällt, man setzt jetzt hier an der Stelle einfach eins von den drei Gesetzen ein, was wir vorher schon behandelt haben, als wir den in jedem Fall angeguckt haben. Ja? Also diese Beziehung zwischen F und O, die kann man auch ruhig in erster Linie und erstmal als Homologie ansehen. Man kann zum Beispiel jetzt das einfache lineare Gesetz einsetzen oder das quadratische oder das Gesetz, was wir hier noch produziert haben mit den Experimenten. Und dann habe ich eine Differentialgleichung, die ich versuchen kann zu lösen für das entsprechende O. Wir schreiben einfach mal hier dazu, es fehlt F gleich F und O. Hier helfen die homogenen Modelle. Damit kann man auch sagen, dass selbst diese ganz einfachen Modelle jetzt nicht irgendwie ein Irrweg oder eine Typus-Simplifizierung sind, sondern auch an der Stelle, wo man dann ein bisschen komplexer rangeht, die wir das erst gebucht haben, weil sie dann hier eingesetzt werden können. Die besondere Aufgabe von uns Mathematikern ist ja dann, nachdem wir solche Gleichungen aufgeschrieben haben, immer noch dazu zu sagen, was sie jetzt eigentlich für Eigenschaften haben. Also in Bezug auf, sind die überhaupt lösbar? Wenn die lösbar sind, haben die eindeutige Lösung oder haben sie vielleicht auch mehr als eine Lösung? Wie kann ich dann dafür sorgen, dass ich die Lösung finde, die sich in der Realität auch widerspiegelt? Weil die Realität ist in der Regel nicht so mehr deutlich, sucht sich dann aus den vielen Lösungen eine aus. Und da spielt dann auch immer das Problem mit der Stabilität eine Rolle. Das heißt, wenn ich viele Lösungen habe, wird es wahrscheinlich die, die am stabilsten ist, in der Realität wiederfinden. Und für unsere Partialdifferentialgleichung, von denen es ganz, ganz viele gibt, ist dann immer so eine Frage, wenn ich mit einer Anfangsbedingung anfange und die ein kleines bisschen ändere, hat das große Auswirkungen darauf, was ich für eine Lösung rausbekomme. Und in Wirklichkeit wünsche ich mir natürlich immer, wenn ich kleine Fehler im System habe, dass das nicht schlimm ist. Weil kleine Fehler im System lassen sich nicht vermeiden. Das Erste ist, ich habe irgendwelche Messdaten, die meine Anfangsbedingungen geben. Ich habe Messdaten, die mir die Parameter im System machen. Das ist alles nicht präzise. Und alles, was ich auf dem Rechner bringe, macht auch Fehler. Das heißt, ich muss mit kleinen Fehlern leben. Jetzt ist die Frage, zerstören diese kleinen Fehler meine Lösung so krass, dass man überhaupt nichts mehr daraus ablesen kann? Oder kann ich irgendwie mit diesen Fehlern leben? Jetzt ist die Nachricht, dass diese Art von Differentialgleichung, die heißen hyperbolische Differentialgleichung, das ist so eine Tradition, die auch was tatsächlich mit der Parabel zu tun hat, die wir vorhin hatten. Also es gibt parabolische, elliptische und hyperbolische, weil die sich dann in so Matrizen ausdrücken lassen, die dann genau auch für diese Kurven stimmen. Das sind sozusagen die absoluten Gemeinhunde unter den Differentialgleichungen. Weil die nämlich dazu tendieren, dass die Störung verstärken. Das schreibe ich jetzt mal auf. Also diese Gleichung hier, Verkehrsgleichung. Das Gleichung verstärkt Störung. Und die Struktur ist so, dass das gar nicht anders geht. Das hat zwei Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, das ist echt doof für die Numerik. Das schreibe ich jetzt einfach mal hin, weil sie schon kurz ist. doof für die Numerik. Also Numerik sind die Verfahren, mit denen ich dann versuche, diese Gleichung auf dem Computer zu lösen. Also wenn ich da einfach herkömmliche Verfahren nehme, ist es immer instabil. Auch also Verfahren, die extra dafür entwickelt werden, dass sie ganz höflich mit der hyperbolischen Gleichung reden. Das klingt erstmal so, als ob man sich da vielleicht so ein bisschen eine Wanze eingefangen hat, die einem gar nicht helfen wird, was zu verstehen. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich gerne den Stau aus dem Nichts verstehen möchte, brauche ich genau so eine Gleichung. Weil der Stau aus dem Nichts ist, ich bin in einer Situation, wo eigentlich alles läuft, sozusagen alle Dichte verläuft, das sind glatte Funktionen. Alles, was in der Zeit passiert, sind nichts, wo irgendwelche Sprünge auftreten oder wo irgendwas nicht kontinuierlich ist. Ja? Alles glatt. Und trotzdem erlebe ich immer wieder, dass ich abrupt anhalten muss. Also wo wirklich eine Störung sich so verstärkt hat, dass es dazu führt, dass da ganz Verkehr zusammenbricht. Und das ist sozusagen genau dieses Verstärken von Störungen. Das heißt, das ist genau das richtige Modell dafür. Das heißt, ich muss dann einfach mit der Linie leben. Und was ich dazu aufschreiben wollte, ist, dadurch, dass die Zeit durch die Störung verstärkt, ermöglicht es Schockwellen. Diese Schockwellen sind möglich. Sogar für glatte Anfangsbedingungen. Ich schreibe einfach mal für glatte Daten. Und dann haben wir alles eingezogen, was an Informationen in das Modell eingegangen ist. Das ist wirklich eine gute Nachricht für mich. Ja? Das heißt, das ist genau das richtige Modell.
Vielleicht zeige ich mal eine Simulation dazu. Ist nicht ganz so einfach zu lesen.
Also das ist hier als Verlauf in der Zeit aufgetragen. Hier ist der erste Zeitpunkt und dann geht die Zeit immer weiter als dritte Dimension. Und die Dichteverteilung am Anfangszeitpunkt ist halt so eine sinusförmige. Hier an dem Ort, am Kilometer 7, ist die Dichte groß. Hier ist er am kleinsten und dazwischen verläuft es halt so sinusförmig. Und dann lasse ich meine Simulation loslaufen, sodass sie dieser Differentialgleichung genügt. Und trage immer die Kurven, die entstehen, dahinter ein. Und so ein bisschen so, dass sie nicht alle übereinander liegen, sondern dass es so ein bisschen verschoben ist. Und was Sie sehen hier zum Endzeitpunkt, wo dann abgebrochen wurde, ist, dass das hier, die stehen alle. Hier gibt es einen Sprung an der Dichte, das heißt, da ist das Stauende. Das ist ja wirklich handläuft hier. Ja, das ist sozusagen auch so eine ganz glatten, also es ist sozusagen der Geist aller glatten Funktionen, das ist eine Sinusfunktion, glatter geht nicht. Dann steht tatsächlich hier so ein Sprung. Dass man wirklich so einen Schock da haben kann. Und natürlich ist das ja auch mit entsprechenden Numerik gerechnet, dass das nicht mit Oszillationen zu den Ohren fliegt. Jetzt haben wir die Zeit fast um und ich habe eigentlich nur noch einen Aspekt, den ich Ihnen noch gerne mitgeben wollte, den ich mal Exkurs nenne. Exkurs zur Signalgeschwindigkeit. Die Signalgeschwindigkeit ist im Prinzip die Änderungsrate. Der Flussfunktion, also von F, in Bezug auf Änderungen in Rho. Die Frage ist, wenn es solche Dichteänderungen gibt, wie zum Beispiel hier dieser Sprung, Dichte von hier klein auf hier so groß, wie schnell teilt sich diese Dichteänderung mit den anderen Verkehrsteilnehmern mit? Das ist das, was ich unter einer Signalgeschwindigkeit verstehe. Also im Prinzip ist das ja hier die
dieser Schluss ist ja sowas wie Fahrzeuge pro Stunde, die sich bekümmert sich um Fahrzeuge pro Kilometer. Und wenn ich also das auch in einem Raum beziehe, dann kriege ich eine Größe, die wirklich da ist. Das ist in Kilometer pro Stunde, also wirklich die Geschwindigkeit. Nur das ist halt nicht die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer, sondern wie schnell sich die Information über Änderungen in der Dichte entwickelt. Und das kann man sich sehr schön an dem Fundamentaldiagramm überlegen. Und damit ich das malen kann, nehme ich mal einfach wieder auf das von der linearen Verteilung. Kann man sich nämlich überlegen, dass das genau die Tangenten, der Tangentenanstieg ist. Das heißt, wenn ich mich dafür interessiere, wenn ich hier so eine Ruhedichte habe, ich habe hier einen Punkt eingetragen, der jetzt eher nah an Ruhe Max ist, und ich lege hier die Tangente an die Funktion. Und dann sehen Sie, dass der Anstieg hier sogar negativ ist in Bezug auf die Geschwindigkeit des Verkehrs. Und wenn ich auf der anderen Seite von dem optimalen Dichte bin, also hier, das kleine Dichte und große Geschwindigkeiten im Verkehr, dann ist die Signalgeschwindigkeit mit der Tangente fast übereinstimmend mit der Geschwindigkeit, die auch die Fahrzeuge haben. Das heißt, man kann hier so drei Szenarien grob unterteilen. Es geht natürlich kontinuierlich miteinander über. Wenn ich kleine Dichten habe, wandert die Information fast mit der Geschwindigkeit der Fahrzeuge mit. Je mehr ich mich dieser optimalen Dichte, also dieser Hälfte zwischen 0 und dem Max näher, desto langsamer wird diese Signalgeschwindigkeit gegenüber den Fahrzeugen, bis ich dann an der optimalen Stelle natürlich einmal die Stelle habe, wo die Information immer an derselben Stelle bleibt. Kann sich nicht bewegen, weil sie da 0 ist. Und wenn ich das überschreite in der Dichte, mit der maximalen Dichte näher komme, ist es sogar so, dass die Information von so einem Stauende einem entgegenkommt. Das hat, glaube ich, jeder im Verkehr schon mal erlebt, in der Dunkelheit, wenn man die Bremslichter sieht, dass man dann so richtig sieht, wie da vorne was passiert und alle vor einem bremsen, so richtig wie so eine Geschwindigkeit von den roten Lichtern von vorne auf einen zu. Das ist also dann diese Signalgeschwindigkeit hier in dem Teil, wo die Dichte besonders groß ist. Und das ist natürlich eine interessante Information, wenn man herausfinden will, wie man dann so einen Stau auflösen kann. Ne? Weil zum Beispiel hier hat man überhaupt keine Chance, einen Stau aufzulösen, man bleibt immer an derselben Stelle. Hier entsteht eigentlich gar nicht Stau erst richtig, weil diese Störung schon aufgelöst ist, bis die Autos so angekommen sind, die hinterherfahren. Und hier verlagert sich das Stauende immer weiter nach hinten, das heißt, der Stau wird immer länger. Und dann wäre es halt schön, wenn man da einzugehen würde. Gut. Jetzt sind wir schön fertig geworden mit allem, was ich Ihnen heute für makroskopische Verkehrsmodelle vorbereitet habe. Wir können dann nächste Woche ganz umschalten auf mikroskopische. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.